wenn ich hier mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einzelne Branchen oder einzelne Unternehmen fördern würde, dann hat das weder für die Resilienz des Standortes Deutschland, also unsere wirtschaftliche Sicherheit, noch für das Gelingen der Energiewende eine Auswirkung.
Ja.
Es ist einfach nur zum Vorteil von einzelnen Interessenten.
Das war Finanzminister Christian Lindner, der da flugs in einem Fernsehinterview eine geplante Förderung der Solarbranche abgeräumt hat. Deutschlands letzter großer Produzent von Solaranlagen hat jetzt hunderte MitarbeiterInnen gekündigt und zieht lieber in die USA. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Susanne Schwarz und spreche heute mit Verena Kern. Hi.
Hallo Susanne.
Wir sprechen hier wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche und das ist diesmal, wie weit ist der Klimawandel in Deutschland vorangeschritten? Wie viel CO2 darf Deutschland noch emittieren und gibt's da überhaupt noch Budget? Und was passiert mit der deutschen Solarbranche?
Wir haben ja letzte Woche über den aktuellen Klimabericht der WMO gesprochen, der Weltwetterorganisation, wie es weltweit um das Klima steht. Ja, und demnach war 2023 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. Um es nochmal kurz zu sagen, die globalen Durchschnittstemperaturen lagen um 1,45 Grad über dem Niveau vor der Industrialisierung. Also schon verdammt nah an dem 1,5 Grad Limit, das im Pariser Klimaabkommen vereinbart worden ist. Jetzt hat der Deutsche Wetterdienst auch seine Daten vorgestellt, nämlich für Deutschland. Klimastatusbericht für das Jahr 2023 nennen sie das. Und ja, demnach gilt für Deutschland dasselbe wie für die ganze Welt. Auch hier war 2023 das heißeste Jahr seit Beginn der regelmäßigen Aufzeichnungen vor gut 140 Jahren. Die Erwärmung liegt natürlich noch über diesen 1,45 Grad weltweit. Bei dem globalen Durchschnittswert wird ja auch die Temperatur über den Ozean mit eingerechnet. Und dort läuft die Erwärmung langsamer, weil die Ozeane so viel schlucken. Das heißt, an Land ist die Erwärmung generell höher. Und in Deutschland sind es schon 2,4 Grad mehr, verglichen mit dem Zeitraum von 1961 bis 90.
Aber das ist natürlich auch erstmal nur der erschreckende Wert eines einzelnen Jahres. Und das kann ja schwanken. Deswegen, ja, taugt jetzt diese Einzelangabe nicht, um sozusagen den generellen Stand bei der Erderhitzung seit 1881 zu nennen, also seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und auch ja so ungefähr der extremen Kohlenutzung, ne, im Zuge der Industrialisierung. Und ja, diese Angabe zu machen, das ist wirklich schwierig. Also es ist ein umstrittener Punkt, wie das überhaupt geht. Der Deutsche Wetterdienst zum Beispiel, der nutzt vor allem den linearen Trend. Also das heißt, der legt eine Linie bestmöglich auf die Werte der verschiedenen Jahre sozusagen, also auf die Daten drauf. Und das Jahr 2023 hat diese Linie jetzt eben noch ein Stückchen weiter hochgezogen, nämlich auf 1,8 Grad statt wie noch im letzten Jahr 1,7 Grad. Und für die gesamte Welt kommt bei dieser Betrachtungsweise ein Wert von 1,1 Grad raus, Erderhitzung. Und da gibt's aber eben Fachleute, die das kritisieren. Also der Klimaforscher Stefan Rahmstorff zum Beispiel, der nennt das beschönigend. Denn ja, so eine Linie lässt sich einfach nicht besonders gut auf die Werte legen. Also es ist so, dass eben schon seit Mitte der 80er Jahre die Werte fast durchweg und größtenteils auch sehr deutlich über dieser linearen Trendlinie liegen, statt sich eben gleichmäßig darum herum zu verteilen, wie das eigentlich sein müsste.
Ja, um das mal kurz zu erklären, man muss sich das so vorstellen, Sie haben da so ein Balkendiagramm, das ist in diesem Klimastatusbericht ganz am Ende des Dokuments. Da sind die Temperaturabweichungen in den Jahren seit 1881 dargestellt. Und dann gibt es da blaue Balken nach unten, wenn es kälter war als der Mittelwert, und rote Balken nach oben, wenn es wärmer war. Und rechts in diesem Diagramm, also in den letzten Jahren, da schießen die roten Balken immer mehr nach oben. Und jetzt legt der DWD, der Deutsche Wetterdienst, da eben eine gerade Linie drüber, die nach oben geht und den linearen Erwärmungstrend zeigen soll. Das passt aber nicht zu der Form der Balken. Und da sagt Stefan Rahmstorf, aus meiner Sicht völlig zu Recht, es ist irreführend, wenn man eine lineare Trendlinie in eine nicht lineare Entwicklung legt. Denn der Klimawandel verläuft eben nicht linear, sondern er beschleunigt sich. Statt eine gerade Linie in dieses Balkendiagramm zu ziehen, müsste da eigentlich eine Kurve sein, die nach oben weist. Also wenn man die tatsächliche Entwicklung bei den Temperaturen realistisch einfangen will.
Genau, und eine andere Möglichkeit, die Erhitzung anzugeben, wäre es, sich den Schnitt der vergangenen 10 Jahre zu nehmen und das dann eben mit der üblichen Referenzperiode zu vergleichen. Das ist die Spanne von 1881 bis 1910, also die ersten 30 Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und ja, das ist dann immerhin schon mal stabiler, als so den Wert von einem Jahr zu nehmen. Und wenn man da guckt von 2014 an bis 2023, also jetzt die vergangenen 10 Jahre, dann kommt man auf eine Erhitzung um 2,3 Grad, also deutlich mehr als diese 1,8 Grad, die der Deutsche Wetterdienst als hauptsächliche Angabe ausweist. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Klimabericht vom Deutschen Wetterdienst. Was beim Jahr 2023 auffällt, ist, dass es im Sommer gar nicht so viele starke Hitzewellen gab, wie in den Jahren davor zum Beispiel. Also was die Temperaturwerte so hochgetrieben hat, das war ein extrem milder Winter und auch ein überdurchschnittlich warmer Herbst. Also vor allem der September war ein totaler Rekordmonat. Und ja, dieser sehr milde Winter, der hat ja zum Beispiel sogar unter anderem dazu beigetragen, dass die Treibhausgasemissionen in Deutschland letztes Jahr so deutlich gefallen sind, um rund 10% ja insgesamt. Und das hing halt unter anderem damit zusammen, dass nicht so viel geheizt werden musste, weil es halt nicht so kalt war. Das setzt diese 10% eben ja auch nochmal so ein bisschen ins Verhältnis, denn die sind eben nicht nur ein klimapolitischer Erfolg, sondern vor allem auch einer des Wetters und der schlechten Wirtschaftslage.
Es gibt aber auch ein paar gute Nachrichten in dem Bericht, das wollen wir auch erwähnen. Das Jahr 2023 war sehr niederschlagsreich, endlich mal wieder, muss man ja sagen. Die Bodenwasserspeicher sind jetzt gut gefüllt, sagt der Deutsche Wetterdienst. Allerdings, teilweise ist es dann auch ins Gegenteil umgeschlagen und die Böden, die waren so sehr mit Wasser gesättigt, dass es in einigen Regionen dann zu extremem Hochwasser und Überschwemmungen gekommen ist. Ja, und natürlich hängt auch sehr viel davon ab, wie es jetzt weitergeht mit dem Niederschlag, wenn es im April und im Mai wieder, so wie in den letzten Jahren, sehr trocken wird. Ja, dann kann Wassermangel erneut zum Problem werden, auch trotz der vielen Niederschläge der letzten Monate.
Ja, nach der Dürre ist vor der Dürre, leider. Aber es gibt auch noch eine gute Nachricht aus diesem Bericht. Und zwar war es ein sehr gutes Jahr für die erneuerbaren Energien. Also es gab sehr viel Sonne und vor allem sehr viel Wind. Und das hat sich auch in der Produktion von klimafreundlichem Strom niedergeschlagen. Also 56% der deutschen Stromeinspeisung kamen aus regenerativen Energien. Das ist ein echter Sprung gegenüber dem letzten Jahr, da waren es noch 46%, also 2022. Ja, also auch ein paar semi bis gute Nachrichten, dass die Emissionen in Deutschland letztes Jahr zurückgegangen sind und dass mehr Ökostrom produziert wurde. Aber wir kommen zu unserem zweiten Thema und da gibt es ein Riesenproblem. Deutschlands CO2-Budget ist ausgeschöpft. Darauf hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen in dieser Woche hingewiesen. Also das heißt, wir dürften eigentlich gar keine Treibhausgase mehr emittieren. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon seit Anfang 2023.
Der Umweltrat hat seine Berechnungen zum deutschen CO2-Budget aktualisiert. Dabei geht es um die Frage, wie viel darf denn noch emittiert werden, damit Deutschland seinen fairen Anteil leistet, um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten. Für die Welt insgesamt gibt es da verschiedene Berechnungen, aber die Frage ist ja auch, wie die Länder das untereinander aufteilen. Und die Rechnung vom Umweltrat geht, vereinfacht gesagt, so fair ist, wenn jeder Mensch auf der Welt die gleichen Emissionsrechte zugebilligt bekommt. Die Ausgangsgröße ist die Menge, die noch zur Verfügung gestanden hat, als das Pariser Klimaabkommen in Kraft trat und damit auch das 1,5-Grad-Limit. Also das war 2016. Da hatten genügend Länder das Abkommen ratifiziert, so dass es in Kraft treten konnte. Das war damals übrigens in Rekordzeit, wirklich Rekordzeit, aber seitdem ist eben sehr, sehr wenig passiert, um es vorsichtig auszudrücken. Und deswegen ist das verbleibende Budget auch extrem schnell zusammengeschmolzen.
Ja, der Umweltrat hat seine Berechnungen zum deutschen Budget mehrmals aktualisiert. Und diese jüngste Aktualisierung jetzt, die liefert dieses eigentlich dramatische Ergebnis. Also wir sind im Bereich der ökologischen Schulden. Also im Prinzip heißt es, unser Budget ist eigentlich aufgebraucht. Und wir setzen darauf, dass Menschen in anderen Ländern sozusagen für uns Emissionen sparen oder auch Menschen späterer Generationen. Also beziehungsweise ist eben absolut absehbar, dass das 1,5-Grad-Limit einfach gerissen wird. Wir sind ja schon fast dort angelangt, wie wir gerade eben schon gehört haben. Ja, und leider gehen wir mit diesen ökologischen Schulden eben nicht so streng um wie mit den finanziellen Schulden. Stichwort Schuldenbremse. Auch für ein Limit von 1,75 Grad wird's schon knapp, auch wenn es da jetzt noch nicht viel zu spät ist, ne? Also damit dieses schwächere Limit eingehalten werden kann und Deutschland auch seinen fairen Anteil leistet, dürften wir noch maximal 3,9 Milliarden Tonnen CO2 emittieren. Aber nach derzeitiger Planung oder nach derzeitigem Stand sieht es halt so aus, als würden wir bis 2045 4,8 Milliarden Tonnen emittieren, also viel zu viel. Und um im Budget zu bleiben, müsste Deutschland bereits 2037 klimaneutral sein, also seine Emissionen von jetzt an linear auf null runterbringen.
Wir kommen zu unserem dritten Thema. Und zwar haben rund 500 Menschen im sächsischen Freiberg diese Woche Post mit Kündigungsschreiben bekommen, nämlich von ihrem Arbeitgeber Meyer Burger, der da zwischen Dresden und Chemnitz Solarmodule herstellt bzw. hergestellt hat. Die Produktion wurde runtergefahren, Meyer Burger verlagert sie in die USA. Und damit geht der letzte große Hersteller aus Deutschland weg. Das ist natürlich erstmal für die vielen ArbeiterInnen ein ganz großes persönliches Problem. Ungefähr 100 bekommen Jobs in anderen Standorten des Konzerns, aber der Rest verliert erstmal seinen Job. Ja, und in der Region gibt's jetzt auch nicht allzu viele Alternativen. Wir wollen uns ein bisschen angucken, was das für die Energiewende in Deutschland bedeutet, wenn im ganzen Land so gut wie keine Solaranlagen mehr hergestellt werden.
Genau, und erstmal muss man sagen, wahrscheinlich hält sich jetzt der unmittelbare Effekt erstmal in Grenzen. Die Solaranlagen in Deutschland kamen nämlich auch bisher kaum aus deutscher Produktion. Ganz genau ist es schwer zu sagen, weil Solaranlagen ja eben verschiedene Bestandteile haben. Also zum Beispiel Wechselrichter werden noch einigermaßen häufig in Deutschland produziert, aber sogenannte Solarwafer überhaupt gar nicht mehr. Und ich habe da mal beim Bundesverband Solarwirtschaft nachgefragt und also die verweisen genau auf diese Problematik, aber sagen so als ungefähre Angabe, 2023 kam bestenfalls jede zehnte Solaranlage aus Deutschland. Also wir importieren wirklich große Teile unserer Solaranlagen und zwar vor allem aus China 2022 zu fast 90%. Laut Statistischem Bundesamt.
Genau, das ist es auch, was manche Leute, die sich Sorgen machen, anführen. So viel Abhängigkeit von einem Land, das ist nicht günstig. In der Energiekrise durch den Russlandkrieg haben wir das ja beim Erdgas gemerkt. Und wenn jetzt zum Beispiel China Taiwan angreifen würde, das ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, dann wären wir vielleicht in Bezug auf Solaranlagen in einer ähnlichen Lage. Würden wir China dann sanktionieren wollen oder sogar müssen und entsprechend keine Anlagen mehr importieren? Oder wie würde China das handhaben? Im Fall von Russland und dem Gas war es ja nun so, dass Russland die Lieferung irgendwann verweigert hat. Und mal abgesehen von internationalen Konflikten kann es natürlich auch noch andere Gründe geben, warum der Import von Gütern schwieriger wird. Zum Beispiel gab es ja während der Corona-Pandemie eine Logistikkrise. Vor allem die chinesischen Häfen, die standen praktisch still und es kam weltweit zu wahnsinnigen Schiffsstaus. Also ganz viel Waren hingen einfach auf den Weltmeeren fest. Also es gibt ein gewisses Risiko, wenn man Dinge, die man unbedingt braucht, fast ausschließlich aus Übersee importiert und dann praktisch nur noch aus einem Land, das auch keine Demokratie ist.
Genau, und die Frage ist trotzdem, ist da jetzt diese Werksschließung so schlimm, die wir gerade erlebt haben oder erleben? Und eine Argumentation, die ich aus Regierungskreisen auch schon mal gehört habe, ist, Meyer Burger produziert ja nicht nur die Solaranlagen in Deutschland, das nämlich eh auch noch gar nicht so lange, sondern was der Konzern, das ist ein Schweizer Konzern übrigens, was der vor allem macht, ist Maschinen für Solarfabriken zu bauen. Und das bleibt auch erstmal so, also das bleibt in Deutschland, dieser Teil des Geschäfts. Und wenn es nötig wäre, könnte man dann damit irgendwo Solarfabriken halt hochziehen. Also dieses Know-how, das geht sozusagen nicht verloren. Aber gut, diese eventuellen neuen Solarfabriken, die sind dann natürlich auch nicht sofort verfügbar. Und plötzlich so unglaublich viele Solaranlagen herzustellen, wie jetzt aus China kommen, auch noch bei weltweit wachsendem Bedarf, das wäre, glaube ich, schon echt schwierig, also um nicht zu sagen unmöglich. Und hinzu kommt, dass auch mega viele Rohstoffe aus China kommen, beziehungsweise von chinesischen Konzernen, die man eben wiederum für die Herstellung von Solaranlagen und anderen Produkten braucht. Also man könnte sagen, das Problem, das geht einfach weit darüber hinaus, ob es nun eine Fabrik mehr oder weniger gibt in Deutschland. Ja, und interessant ist ja aber auch, wie es überhaupt dazu kommt, dass so viele Solaranlagen importiert werden. Und die Antwort ist halt vor allem bei den Produkten aus China, die sind einfach viel billiger. Und das liegt nicht daran, dass man in China so ein Geheimrezept zur Herstellung von billigen Anlagen hätte. Und auch nicht mal so sehr an den geringeren Löhnen für ArbeiterInnen, sondern vor allem an massiven Subventionen der chinesischen Regierung, also die den globalen Markt eigentlich bewusst fluten will. Und es gibt aber natürlich auch noch andere Länder, die da auf dem Markt mitspielen. Und das sind zum Beispiel die USA, wo Meyer Burger ja nun auch mit seiner Solarproduktion hinzieht. Und die haben schon mit dem Inflation Reduction Act reagiert, also einem Inflationsreduktionsgesetz. Und hinter diesem sperrigen Namen verbirgt sich eigentlich ein gigantisches Klima- und Energiewendepaket, womit nämlich verschiedene klimafreundliche Branchen gefördert werden.
Ja, solche Subventionen fordert die Solarwirtschaft eben auch für Deutschland. Meyer Burger hat dieses Abwandern in die USA auch schon eine ganze Weile angekündigt bzw. angedroht, falls es eben keine Förderung gibt. Aber die Bundesregierung konnte sich eben nicht darauf einigen. Robert Habeck wollte eigentlich schon lange einen sogenannten Resilienzbonus einführen, der temporär in Deutschland hergestellte Solarmodule fördert. Der sollte Teil des sogenannten Solarpakets 1 werden, das die Nutzung der Photovoltaik einfacher und unbürokratischer machen soll. Also die Grünen und die SPD, die sind für diesen Bonus. Die FDP sagt hingegen, deutsche Unternehmen seien auf dem Weltmarkt eben nicht wettbewerbsfähig und man solle die Module eben weiter importieren. Und naja, Christian Lindner hat die sehr langen Verhandlungen da nun in der ARD im Interview quasi eigenmächtig abgesagt. Wir haben es ja am Anfang im Intro kurz gehört, was jetzt schon einen gewissen formalen Schlussstrich setzt, nachdem die Produktion schon eingestellt ist seit ungefähr 2 Wochen. Das Werk ist natürlich prinzipiell noch da. Es gibt auch Gespräche mit kleineren Unternehmen, die es vielleicht übernehmen könnten. Im Gespräch ist zum Beispiel Enpal. Die sind bislang kein Produzent, sondern Verkäufer von Solarmodulen und vor allem von chinesischen Solarmodulen.
Ja, interessant ist auch, dass die Solarbranche sich da selbst nicht so richtig einig ist, wie diese neue Förderung für Solaranlagen aus Deutschland aussehen sollte. Also der Resilienzbonus zum Beispiel, der würde bedeuten, dass ImmobilienbesitzerInnen für Ökostrom mehr Einspeisevergütung bekommen, wenn ihre Solaranlagen aus Deutschland sind. Dafür hatte sich unter anderem auch Meyer Burger eingesetzt. Aber Enpal, wie du schon gesagt hast, bisher in einer ganz anderen Position in der Branche. Enpal hat bisher eher davor gewarnt zum Beispiel und gesagt, naja, dann warten ja vielleicht Hausbesitzer mit der Anschaffung von Solaranlagen eben so lange, bis das Angebot aus Deutschland wächst. Und das würde doch den Solarboom abwürgen, den wir ja durchaus sehen. Ja, aber eine irgendwie geartete Förderung findet natürlich die ganze Branche gut und nötig. Vor allem auch angesichts der Subventionen, die andere Branchen ja durchaus erhalten. Also zum Beispiel die Milliarden für die Ansiedlung von Chipfabriken.
Ja, und damit sind wir für heute am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und schreibt uns gerne an klima-update@klimareporter.de, wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
Und ein großes Dankeschön an Michael Lorenz, der uns diese Woche mit einer Spende unterstützt hat. Ja, vielen Dank und allen ein schönes Wochenende. Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.